Wir werden heute zwei tolle Kapitel durchmachen. Kapitel 49 und 50 in Jesaja. Wir haben gesagt, dass der zweite große Abschnitt von Jesaja, wo es vor allem um Erlösung geht und weniger um Gericht, diese letzten 27 Kapitel, wie die 27 Bücher des Neuen Testaments, dass man die in drei Abschnitte einteilen kann. Wir beginnen jetzt im zweiten Abschnitt. Da wird es nicht mehr um Kyros und Babylon, die Verbannung und so weiter, nicht so sehr um diese Dinge gehen, sondern die Überschrift über diesen nächsten Abschnitt wäre, wenn ich dem eine Überschrift geben müsste, der Knecht des Herrn oder der Gottesknecht. Und das ist ein sehr spannendes Thema, gerade in Jesaja. Eine starke Betonung. Wir werden sehen, wie dieser Knecht sich immer mehr, wie soll man sagen, immer mehr fokussiert auf einen Punkt. Früher, ich glaube Kapitel 42 und so, haben wir in Jesaja schon gelesen, dass Israel der Knecht des Herrn ist. Und heute kommt es noch einmal vor, hier im Vers 3, mein Knecht bist du Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Aber wenn man dann weiterliest, wird eigentlich deutlich, dass Gott, der Vater, hier nicht zu der Nation Israel spricht, sondern zu dem Messias. Praktisch der Messias ist Israel, ist dieser Überrest, den es in Israel immer gab, dieser treue Überrest, der die Verheißungen erbt, das fokussiert sich sozusagen immer mehr auf den Messias. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus aufgestanden ist, zumindest zu einem Zeitpunkt, war er wohl der einzige Überrest Israels noch. Die Jünger, alle anderen haben ihn verlassen. Und er war das wahre Israel, das treue Israel. In ihm sind alle Verheißungen erfüllt. Er hat alle Verheißungen geerbt. Er ist dieser Same, wie es in Galater heißt. In deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen. Singular, Einzahl, eine Person. Und das ist Jesus. Und wir dürfen in ihm sein. Und wenn wir uns mit ihm identifiziert haben durch Glauben, Vertrauen auf ihn, wenn wir eins gemacht sind durch unseren Glauben mit ihm, dann ist er unser Haupt und wir sind sein Leib und dann sind wir Miterben mit ihm von allen geistlichen Segen, den Gott hat. Also, sehr spannender Abschnitt, vielleicht der spannendste Abschnitt im Buch Jesaja. Ich meine, ganz sicher, Kapitel 53 ist wahrscheinlich das bekannteste Kapitel und vielleicht sogar das Schlüsselkapitel, wo ganz deutlich wird, von wem hier die Rede ist. Wir sehen Jesus in diesem Kapitel. Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Spricht ihr zu den Inseln. Die Inseln waren am weitesten weg von Israel. Waren sozusagen die Leute, die am weitesten weg waren von Israel, von Gott. In dem Denken auch. Ist immer ein Bild für die Nationen, für die Heiden. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften. Das ist parallel, die ihr fern her seid. Er spricht hier zu den Nationen, zu den Heiden. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Wir denken an Lukas 1, wo der Engel Maria erscheint und sie sagt, siehe, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Gott Jahwe ist Errettung. Dann heißt es weiter, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Das sind Bilder, die wir in der Offenbarung hatten. Hängt dann das scharfe Schwert, das Schwert, das aus seinem Mund kommt, in diesem Bild, in dieser Repräsentation, die Johannes sieht, von Jesus. Geschärfter Pfeil. Wir können an so einen geschliffenen Pfeil denken, der effektiv ist im Kampf, der vollbringt, wozu er gesandt wurde, sozusagen. Jesus führt den Plan Gottes aus. Er hatte eine ganz klare, vorherbestimmte Berufung. Ganz klar. Und so ist es mit uns auch. Gott hat auch für uns eine Berufung. Ich glaube, auch wir sind berufen, geschärfte Pfeile in Gottes Köcher zu sein. Gott will uns gebrauchen. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, lesen wir davon, dass wir Gottes Kunstwerke sind, die er dazu geschaffen hat, für gute Werke, die er im Voraus geschaffen hat. Also Gott hat einen Plan für unser Leben und Gott möchte uns gebrauchen. Und erste oder wichtigste in diesem Plan ist natürlich, dass wir Christen sind, dass wir Nachfolger Jesu sind, sprich, dass wir Gott lieben, mit allem, was wir sind, allem, was wir haben, und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wenn Gott uns darüber hinaus keine spezifischeren Berufungen mehr geben würde, hätten wir das ganze Leben lang zu tun, einfach gute Nachfolger Jesu zu sein, dort, wo er uns hingestellt hat. Aber ich glaube auch an persönliche, spezifische Führung darüber hinaus, über diese allgemeine, dass Gott wirklich konkrete Berufungen auch für uns hat. Ich hoffe, unser Beruf, ich meine, das Wort kommt ja von Berufung eigentlich, dass wir nicht einfach nur irgendwas machen, sondern wirklich auch das machen, wo wir das Gefühl haben, okay, da hat Gott uns hingestellt und da will Gott uns gebrauchen, um Menschen zu dienen, um uns die Erde untertan zu machen, dieser ganz allgemeine Auftrag, den Gott uns gegeben hat, zum Wohl von anderen. Aber Gott schenkt Berufungen. Wir wissen, dass verheiratet sein oder Single sein eine Berufung ist. Paulus spricht davon im Korintherbrief. Manche hat er so berufen, manche hat er so berufen. Und manchmal ist so eine Berufung auch auf Zeit. Ne? Ich weiß, ich war viele Jahre lang Single. Und das war gut, das war okay. Aber jetzt ist auch okay, verheiratet zu sein. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Das eine hat sehr viel Freiheit zu gehen und einfach drauf los zu rennen und zu tun, was Gott einem aufs Herz legt, ganze Zeit zu investieren für ihn und sein Reich, und dann, wenn man Familie hat, investiert man natürlich auch, aber an anderen Stellen, in die Familie, in die Kinder. Interessant, in den Psalmen, glaube ich, heißt es auch, dass Kinder wie Pfeile sind in einem Köcher, also dieselbe Idee, dass wir unsere Kinder zu Jüngern machen können, dass sie auch wieder Pfeile sind, in Gottes Hand sozusagen. Und wenn wir schon lange abgetreten sind, dass sie dann das gute Werk weiterführen. Aber ich hoffe, wir haben dieses Bewusstsein und auch so diese Dringlichkeit, sage ich mal, in unserem Denken, dass wir eine Berufung haben, dass wir einen Zweck haben, dass Gott was vorhat mit uns hier. Mir geht es manchmal so, ich kann manchmal so, naja, ein bisschen einschlafen und so dahin leben und naja, manchmal ist es bequem oder man ist so im Alltag drin und es schwimmt alles irgendwie so und ich kann dieses Bewusstsein verlieren. dieses Berufensein oder diese Dringlichkeit auch. Gott hat was vor mit mir, mit uns. Ich bin sein Werkzeug jeden Tag. Und da diese Erwartungshaltung auch zu haben und dieses offene Herz. Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo sind diese Gelegenheiten? Und es ist wichtig, denke ich, dass wir dieses Bewusstsein bewahren und auch diese Offenheit immer offen sind, dass er ja, uns führen kann und uns zu uns sprechen kann. Es gibt so diese Geschichte von einem Adler oder einer Adlermama, die ihr Ei nicht selber ausbrüten wollte und dann das Ei hier der Fasanenmutter untergeschoben hat und die hat es ausgebrütet und dieser junge Adler ist aufgewachsen mit den Fasanen und hat im Boden herumgescharrt und herumgepickt, um sein Fressen zu finden und ist manchmal so ein bisschen ja, mit seinen Flügeln geflattert, um so knapp über den Boden dahin zu fliegen, wie es die Fasane halt tun. Und eines Tages, als er schon sehr alt war, hat er so dieses majestätische Wesen am Himmel fliegen sehen, einen Adler, und hat gesagt, boah, das wäre eine tolle Sache, wenn ich so fliegen könnte. Und die anderen Fasane haben aber gesagt, hey, das kannst du total vergessen. Das wird nie passieren. Und dann ist der Adler als Fasan gestorben. Irgendwann ist nie in diese Berufung oder eigentlich dieses Potenzial reingewachsen, das Gott eigentlich für ihn hatte. Und ich möchte mal nicht zurückschauen müssen auf mein Leben und den Eindruck haben müssen, ah, ich habe es verpasst oder ich war total daneben geschossen hier. Irgendwie mein Leben total vergeudet oder verschwendet, irgendwie verpasst diese Berufung. Und ich meine, ich bin mir sicher, wenn wir in der Ewigkeit sind und zurückschauen, werden wir den einen oder anderen Punkt sehen, wo wir nicht so gut gehört haben oder nicht so verfügbar waren in unserem Herzen, wie wir hätten sein können und uns vielleicht sogar manchmal verrannt haben. Und ich glaube, Gott ist da sehr gnädig und wenn wir offene Herzen für ihn haben, dann ist er auch fähig, uns zu korrigieren und neu auszurichten. Aber ich möchte mal nicht zurückschauen und so dieses allgemeine Gefühl haben, hey, das war total für die Katz jetzt. Ich habe meine Berufung nicht gelebt. Ich möchte diese Dringlichkeit nicht verlieren in meinem Herzen. Und da möchte ich uns herausfordern, dass wir das immer wieder auch neu suchen und neu den Herrn fragen und offen sind für seine Führung. Vers 3. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Und ganz sicher hat der Vater sich verherrlicht in Jesus. Jesus hat gebetet, Vater, verherrliche deinen Namen. Gott will sich auch verherrlichen durch unser Leben. Sei es in dem Kleinen oder in dem Großen. Vers 4. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Recht bei meinem Gott. Interessante Aussage, wenn man, vor allem wenn wir daran denken, dass es Worte sind, die Jesaja Jesus in den Mund gelegt hat oder die der Messias hier spricht. Aus dem Kontext. Also offensichtlich hatte auch Jesus diese Versuchung, sich als Versager zu fühlen oder dieses Gefühl, das wir manchmal auch haben, so, ja, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts, meine Kraft verbraucht, kennt ihr das? Ja. Es war für nichts, ich habe viel Größeres erwartet und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus am Kreuz und im Garten Gethsemane, wo er alleine war, verlassen von allen und angegriffen vom Teufel persönlich, wahrscheinlich weit über all unsere Vorstellungen hinaus, dass das so eine dieser Versuchungen des Teufels war, ihm zu sagen, Jesus, das war alles für nichts. Schaut er den Nachfolger an. Wo sind die denn? Die pennen und gleich werden sie alle weg sein. Und du bist allein. Keiner kümmert sich um dich, Jesus. Keiner denkt an dich. Du willst die erlösen. Das ist alles für nichts. Wir sind überhaupt nicht interessiert daran und so weiter und so fort. Diese Gedanken nach 3,5 Jahren, die Jesus investiert hat in diese Männer. Und wenn wir an die Vision denken, die Jesus sicher hatte, vom Reich Gottes, das Bewusstsein hatte er auf jeden Fall. Und es ist immer schwierig, das genau zu analysieren. Jesus vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Hat er alles gewusst, war er allwissend in dem Moment als Gott, oder hat er, sind das Teile von dem, was er abgelegt hat, oder zumindest nicht abgelegt, das wäre theologisch das falsche Wort, aber sich entschieden hat, diese Eigenschaft nicht zu nutzen. Schwer, das genau zu sagen, darüber nachzudenken. Aber der Teufel hat ihn versucht und gesagt, hier, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Also dieses Bewusstsein hat er sicher gehabt. Und vielleicht diese Versuchung im Garten oder am Kreuz, alleine unter Verbrechern, abgelehnt von allen, im Stich gelassen. Manchmal können wir das auch denken, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Manchmal haben wir tolle Visionen für etwas und hauen unsere ganze Energie rein und am Ende, zumindest das, was wir mit unseren irdischen Augen sehen können, sagen wir, das hat aber jetzt nicht viel gebracht und wir können enttäuscht sein. Und das Schöne ist, dass Jesus uns versteht, wirklich versteht. Er ist ein Hohepriester, der barmherzig ist, der in allem versucht wurde wie wir, nur ohne Sünde. Und ich glaube, dass das auch so ein Bereich unseres Lebens, in diesem geistlichen Kampf, in dem wir auch drinnen stehen, dass auch das etwas ist, was er versteht. Dieses Gefühl, versagt zu haben, viel Energie aufgewendet zu haben, für nichts. Und natürlich, Jesus hat nicht versagt. Und ich weiß auch nicht, ob wir immer versagt haben, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir es uns wünschen, unbedingt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das sehen, dass Gottes Maßstab für Erfolg ganz andere ist als unser Maßstab. Wir denken oft sehr in Zahlen und Mengen und weiß nicht, Geld oder Größe. Wir gehen evangelisieren, okay, wie viele haben sich bekehrt, ja, so diese. Und ich meine, gerade wir Männer, denke ich, sind so veranlagt, wir haben gern so diese messbaren, beobachtbaren Ergebnisse.
Gerade wenn man mit anderen unterwegs ist, also das Konkurrenzdenken, dann
ja. Ja, und das ist auch oft im geistlichen Bereich so, ne? Wenn man auf Pastorenkonferenzen ist, ja, wie groß ist deine Gemeinde? Wie groß so in diesen Kategorien zu denken. Und ja, auch ich bin so veranlagt, ich sehe gerne ein Ergebnis. Deswegen sind gerade so Gebet oder solche Dinge, ne, wo wir nicht immer gleich ein Ergebnis sehen, ist eine Herausforderung für uns, weil es erstmal im Glauben ist oder auch zu evangelisieren. Oft streuen wir Samen aus, ne, wenn wir rausgehen, oder müssen dann rausgehen, mit Kollegen reden, mit Nachbarn reden, mit Menschen über das Evangelium reden und Jesus, und da ist scheinbar nichts passiert, oder wir sehen da so diese sichtbaren Ergebnisse, und mir persönlich fällt es schwer. Ich bin lieber einer, der irgendwas macht oder baut und dann ist ein Ergebnis da, was Sichtbares, was Messbares, und das ist sehr in uns drin. Wir leben ja auch so in dieser Leistungsgesellschaft, gerade in Deutschland sind wir sehr so veranlagt. Aber wir müssen sehen, dass Gottes Maßstab für Erfolg ein ganz anderer ist. Erfolgreich sind wir, wenn wir treu sind. Im Neuen Testament heißt, das ist von einem Verwalter, das wird von einem Verwalter erwartet, dass er treu ist. Das ist das Einzige. Denkt an Jeremia und was wäre eine Jona zum Beispiel. Zwei Propheten. Wer denkt ihr war erfolgreicher? Wer war der größere Prophet? Ich meine, auf der einen Seite, schwer zu sagen, das ist wieder schwer so abzumessen, aber auf der einen Seite haben wir Jeremia. Gottes
Maßstäbe sind doch wieder.
Jeremia, der seinen ganzen Dienst lang, seinen langen Dienst, sein Leben lang keine einzige Bekehrung sozusagen erlebt hat. Der hat sich einen abgepredigt und er war der weinende Prophet, der hatte so echt Gottes Herz und er musste mit anschauen, dass niemand Buße tut, er musste zusehen, wie Jerusalem zerstört wird, wie Gott sein Volk richtet. Und keiner hat reagiert. Und er hatte auch so diese Gedanken, ne? Was für ein Versager. Auf der anderen Seite haben wir den Jona und der hat gepredigt und eine ganze riesige Stadt hat Buße getan. Hauptstadt der Welt damals, wenn wir so sagen wollen. Wow, was für ein Erfolg. Und selbst so menschlich gesehen würden wir sagen, ja, der eine ist eigentlich der totale Loser und der andere, boah, der hat Erfolg gehabt. Aber wenn wir es geistig betrachten, ich meine, waren wahrscheinlich beide gleich erfolgreich. Oder Jona war zumindest der Prophet, der erstmal gesagt hat, nee, ich will nicht. Und der Gott ungehorsam war und er weggelaufen ist vor der Berufung, während Jeremia die angenommen hat. In dem Sinn war vielleicht Jeremia sogar ein Stück weit erfolgreicher, sage ich mal, obwohl die Zahlen was anderes gesagt haben.
Der eine hat gesät, der andere hat geendet.
Genau, und das ist wichtig, dass wir das auch im Hinterkopf behalten. Gerade auch, wenn wir so geistliche Dienste tun und investieren in Menschen. Manchmal werden wir von Menschen enttäuscht und denkst du, Mann, jetzt habe ich jahrelang investiert in die Person und dann fällt die vom Glauben ab oder keine Ahnung, will nichts mehr von dir wissen oder sonst was. So wissen auch, alles was wir tun, tun wir dem Herrn. Kolosserbrief steht das. Alles was ihr auch tut, tut nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Und wir werden von ihm auch belohnt werden, bezahlt werden für das, was wir tun. Und das ist echt ein wichtiger Schlüssel, weil wenn das nicht unser Herz ist, dann werden wir irgendwann ausbrennen. Weil Menschen werden uns enttäuschen und wir werden ab und zu mal in unserem Leben das Gefühl haben, hey, das war jetzt echt nichts. Und da habe ich versagt und ich habe alles gegeben, mich verausgabt und wo ist das Ergebnis? Wo ist die Frucht davon? Und die Lösung ist dann nicht, dass wir anfangen zu zählen, sondern die Lösung ist zu fragen, okay Gott, habe ich das getan, was du mir aufs Herz gelegt hast? War ich treu? War das meine Motivation, deinen Willen zu tun? Dann kann ich dir sagen, warst du 100% erfolgreich und Gott ist total happy mit dir. Aber dann sagt hier der Messias, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Also er hatte diese Perspektive. Also diese Angriffe sind vielleicht gekommen, aber er hatte die richtige Perspektive. Mein Lohn ist bei Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, Mutterleib an, gilt auch für uns. Unsere Berufung ist Gott zu dienen. Der für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm, zu Gott versammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Jesus war gestärkt, zugerüstet durch den Heiligen Geist und Vater hat ihn auferweckt von den Toten. Vater hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also Gott hat den Messias berufen. Durch seine Treue, sein Lohn, er sagt, es ist zu wenig, einfach nur Israel zu versammeln. Er sagt, ich will noch viel mehr tun. Ich habe dich zum Licht der Nationen gemacht. Das war eigentlich die ursprüngliche Berufung Israels. Der Messias ist praktisch Israel in Person, ein Licht für die Heiden zu sein, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Nicht nur für ein einziges Volk, sondern für alle Menschen. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Angebot für alle Menschen. Diese Beute der Erlösung. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation. Johannes lesen wir, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Das Volk Israel hat Jesus abgelehnt, den Messias. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie das zu viele. Weites Angebot. Jeder, der möchte, kann gerettet werden. Kann zu Jesus kommen und sich von ihm retten lassen. Zu dem Knecht, der Herrscher, Könige werden es sehen und aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen, um des Herrn Willen, der treu ist, um des Heiligen Israels Willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und das sehen wir im Dienst Jesu, er war bevollmächtigt durch den Geist Gottes. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen. Sehen wir, der Bund liegt in einer Person, der neue Bund, dem, was Jesus für uns getan hat. Ich werde dich zum Bund des Volkes machen. Deswegen macht es heute keinen Unterschied mehr. Es gibt weder Mann noch Frau, noch Heiden, noch Jude, noch Sklave, noch Freier. Alle werden gleich gerettet auf dieselbe Art und Weise. Der Bund ist in Jesus. Es macht keinen Unterschied mehr, welche Abstammung du hast oder wer du bist, wo du herkommst. Rasse, all diese Dinge spielen keine Rolle mehr. Der Bund ist in Jesus. Die einzige Frage ist, hast du Jesus? Das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen, den Gefangenen zu sagen, geht hinaus, und zu denen, die in Finsternis sind, kommt ans Licht. Sehen wir auch wieder in Jesaja 61, da wird was Ähnliches gesagt, das zitiert Jesus in der Synagoge in Nazareth. In Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist Jesaja 61 und Jesus sagt, heute ist diese Schrift für euch erfüllt worden. Und Jesus hat das getan, er hat Gefangene befreit, Dämonen, Besessene von Sünde, versklavte Menschen, er hat Blindheit, geistige Blindheit weggenommen, er hat physisch Blinde geheilt. Er hat es erfüllt. vielleicht ein Bild hier auch im Kontext, dass Gott auch zu den Gefangenen in Babylon sagt, okay, kommt heraus, ich werde euch wieder herausführen. Aber die letztendliche Erfüllung, wissen wir aus dem Evangelium, ist im Messias, in Jesus selbst, Zeit des Neuen Testaments. Und dann haben wir ein Bild von dem Hirten. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Sie werden an den Wegen weiden und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiden und wird sie zu Wasserquellen führen. Das hat man in der Offenbarung im Kapitel 7. Gottes Schutz über den Versiegelten, da hat er diesen Vers nicht zitiert. Offenbarung wird kein Vers wirklich zitiert, aber Anspielungen gibt es. Bezieht sich auf den Vers 9 bzw. 10 hier. Also Jesus, der gute Hirte, er wird sie zu Wasserquellen führen. Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Er sagt, ich werde euch Wasser geben. Wer von meinem Wasser trinkt, der wird nimmer mehr dürsten bis in Ewigkeit. Das Leben, das er uns gebracht hat. Alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden hoch dahin führen. Na, Berge damals waren das größte Hindernis, um zu reisen. Zeit bevor es Flugzeuge gab und also die Technologie, um Tunnel zu bohren oder Berge zu sprengen. Berge waren die größten Hindernisse. Aber er sagt, alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden hoch dahin führen. Interessant, dass er sagt, meine Berge gehören ihm. Auch die Berge in unserem Leben, die wir manchmal so sehen, die sich auftürmen. Ich glaube, Gott sagt auch, das sind meine Berge, ich lasse es zu, weil ich einen Zweck habe, ich werde alles zum Guten gebrauchen in deinem Leben und manchmal gerade diese unüberwindbar scheinenden Hindernisse in unserem Leben, die uns zeigen, wie schwach wir sind und wie abhängig wir von ihm sind und dass wir es nur mit ihm schaffen können. Das sind seine Berge, aber er sagt, ich will sie zum Weg machen, ich will sie zum Guten gebrauchen und oft ist es da, dass er dann die Ehre bekommt, weil wir wissen, das haben wir jetzt nicht aus eigener Kraft geschafft. Da hat Jesus wirklich ein paar Berge platt gemacht in unserem Leben. Siehe, diese werden von fern her kommen und siehe, die von Norden und von Westen und jene aus dem Land Sebenim, das ist Ägypten. Also spricht er wieder über die Nationen. Er wird nicht nur Israel retten und ja, Israel wieder zurückbringen aus der Gefangenschaft in Babylon und dann der Messias in seiner Zeit diesen Überrest Israels zu versammeln, wieder den treuen Überrest versammeln und mit dem hat er ja die Grundlage der Gemeinde gelegt. Die ersten Christen waren ja alle Judenchristen, die Apostel, die durch sie zum Glauben gekommen sind. Aber dann sagt er, siehe, auch von fern her werden sie kommen und von Norden, vom Westen und jene aus dem Land Ägypten, also das heidnische Land von den Feinden Israels damals. Und Jesus hat es im Neuen Testament auch gesagt, dieses selbe Bild von Norden und von Westen und von Süden und von Osten werden sie kommen und in meinem Reich an meinem Tisch liegen, spricht hier über die Heiden, über die Nationen. Jubel dir Himmel und jauchze du Erde. Und ihr Berge brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seine Elenden erbarmt er sich. Vielleicht haben jetzt die Juden gedacht, oh, redet so viel hier über die Heiden, über die, die von ferne zusammenkommen werden. Was ist denn mit uns? Vers 14, zieh und sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Kommt euch das bekannt vor? Sind hier in Babylon gesessen, in der Gefangenschaft und haben gesagt, ach, Gott hat uns vergessen. Es ist vorbei. Manchmal können wir auch das Gefühl haben, gell? Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Hast du mich verlassen? Ich spüre dich gerade nicht. Ich sehe gerade nicht, dass du in meinem Leben wirkst. Wahrscheinlich, wenn ich mich umschaue, alle anderen werden gesegnet, nur ich bin so trocken. Oder alle anderen finden eine Frau, nur ich finde keine. Oder alle anderen finden Arbeit und ich finde keine. Und die beten und die Gebete werden erhört und bei mir scheint es, als würde es alles abprallen. Wo bist du? Verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Und Gott antwortet, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Normalerweise nicht, gell? Eine Frau vergisst nicht ihr Baby. Ich meine, es gibt so krasse Ausnahmesituationen, wo Mütter ihre Babys nicht annehmen wollen. Aber Gott sagt, sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Manchmal macht man das, also die von uns, die noch nicht diese tollen iPhones und diese Dinge haben. Heute macht man das so, früher hat man sich hier manchmal in die Handfläche was aufgeschrieben, um was nicht zu vergessen. Gott sagt, siehe, ich habe dich in meine Handflächen eingezeichnet, ich werde dich nicht vergessen. Wir können an Jesu Wundmale denken, an die Wunden von diesen Nägeln, die ihn an unser Kreuz genagelt haben. Und wir können wissen, so sehr liebt er uns. Wir sind im wahrsten Sinn des Wortes eingezeichnet in seine Handflächen. So sehr schätzt er uns, so sehr liebt er uns. Und er sagt das hier auch dem gläubigen Überrest Israels. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja, nun wird es dir zu eng werden vor Menge an Bewohnern, und die dich verschlangen, werden fernbleiben. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Also hier ein Bild, sitzen in Babylonien und Gott, du hast uns vergessen. Und Gott sagt, nee, ich hab dich nicht vergessen, ich werde dich wieder aufbauen. Und so wahr du lebst, Platz wird zu eng werden. Spricht hier von Zion, von Jerusalem. Ich glaube, geistig gesprochen, geistliche Jerusalem, Reich Gottes hier. Es wird zu eng werden vor Menge an Bewohnern. Und er spricht ja von den Kindern deiner Kinderlosigkeit. Das ist interessant, ne? Wie entweder bist du kinderlos, dann kannst du keine Kinder kriegen, oder hast du Kinder. Aber was sind die Kinder deiner Kinderlosigkeit? Kinder, die Kinderlose bekommt. Die werden auch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng. Mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Also, dass Reich Gottes sozusagen Zion wird überbevölkert sein. Es wird alle Begrenzungen Israels sprengen. Da wirst du in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Ich war doch der Kinder beraubt und unfruchtbar, in der Verbannung und abtrünnig. Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein übrig geblieben, diese also, wo waren sie? Also die Kinderlose wundert sich hier, wo kommen all meine Kinder her? Wo kommen plötzlich all diese Kinder her, dass der Raum so eng wird? Siehe, ich allein bin übrig geblieben, das ist auch wieder so ein Denken. Der Herr hat mich vergessen, ich bin der Einzige. Erinnert mich an Elia, der deprimiert war in seiner Höhle. Oh Herr, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und Gott hat gesagt, nee, ich habe noch 7000. Du kennst sie nicht nur alle. Oft ist diese Enttäuschung oder dieses Enttäuschtsein einer der stärksten Angriffe des Feindes. Elia hat nicht mehr klar gesehen. Und manchmal kann es uns auch so gehen, persönlich oder auch als Christen, dass wir sagen, oh, es gibt so wenige, wir sind so ein kleines Häuflein. Und wenn man die Christenheit unter Anführungszeichen oder die Kirche unter Anführungszeichen als Gesamtes ansieht, kann man manchmal entmutigt werden und sagen, hey, das ist überhaupt nichts. Ja? Wir sind so ein kleines Häufchen, wer meint es noch wirklich ernst mit der Nachfolge? Und wir können sagen, ach, hoffentlich wir. Dann können wir sagen, ich allein bin übrig geblieben oder wir so ein kleines Häuflein. Und ich denke, Gott wird dasselbe sagen wie Elia. Nee, ich habe noch 7000 andere. Aber hier Bild von dieser Stadt Jerusalem, die aus allen Nähten platzt und gar nicht aufnehmen kann, die zu ihr kommen wollen. Das Reich Gottes sprengt die jüdischen Begrenzungen. So spricht der Herr, Herr, sieh, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Feldzeichen aufrichten. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Und Könige werden deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Armen. Sie werden sich vor dir niederwerfen, mit dem Gesicht zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin, die auf mich hoffen, werden nicht beschämt werden. Also die von Norden, Westen, von überall wird Gottes Volk zusammenströmen. Nicht nur der gläubige Überrest, die gläubigen Juden, sondern auch die gläubigen Heiden. Wir wissen, dass es damit gemeint wird. In Jesaja 54 haben wir dasselbe Bild auch nochmal. Da wird gesagt, juble du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Bisschen ein anderes Bild hier, aber im Prinzip dasselbe gemeint. Hier haben wir eine Einsame und eine Verheiratete. Wer war die Braut im Alten Testament, die Braut Gottes, Israel, ne? Die Einsame, das waren die Heiden, die in der Gottesferne waren. Und er sagt hier, die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Und dann spricht er davon, dass das Zelt zu klein wird. Und wir wissen, dass er hier von den Heiden spricht, die ins Reich Gottes kommen, weil Paulus im Galaterbrief Kapitel 4 diesen Vers hier zitiert, aus Jesaja 54. Da hat er dieses Bild von Isaak und Ismael für die zwei Bünde, alte Bund und neue Bund, und dann spricht er von Hagar, und also auch wieder alte Bund und neue Bund, und in dem Zusammenhang, also Hagar und Zion. Ja, lesen wir es einfach mal. Galater 5, bevor ich irgendwas verdrehe. Galater 5, 4, Abvers 5, will ich sagen. Nee, 25 war es, ja. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, spricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei, also Sklaverei des Gesetzes, unter der Sklaverei des Gesetzes. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn die Kinder der Einsamen zahlreicher als diejenigen, der einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Denn so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Also er spricht hier zu den Heidenchristen und sagt, diese Verheißung, die ist von euch. Und natürlich hat sich das auch so erfüllt. Die erste Gemeinde, die ersten Christen waren alle Juden. Tausende. Petrus hat gepredigt, 3000 haben sich bekehrt, am nächsten Tag nochmal ein paar tausend bekehrt. Aber dann ist das Evangelium rausgegangen in die ganze Welt, und bald sind die Heidenchristen noch viel zahlreicher geworden als die Judenchristen. Aber Gottes Gemeinde, das Reich Gottes ist am Wachsen und breitet sich aus. Vers 24. Kann man einem Helden die Beute nehmen, oder kann der Gefangene eines Gewaltigen entkommen? Antwort ist natürlich nein. Ja, so spricht der Herr, auch der Gefangene des Helden wird ihm genommen, und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Wer dich angreift, den werde ich angreifen, und deine Söhne werde ich retten. Also Gott ist hier der Starke. Paulus sagt es, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Ich werde deine Unterdrücker speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und von ihrem Blut sollen sie trunken werden wie von Most. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, und der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Der Punkt hier ist, niemand kann Gott abhalten, zu retten. Niemand kann dich abhalten, gerettet zu werden, nur du selbst. Aber wenn du gerettet werden willst, dann kannst du gerettet werden, egal wer du bist und wo du herkommst. Das Angebot steht. Und so kann niemand hier Gottes Heilsplan, Gottes Plan durcheinander bringen oder zerstören. Machen wir schnell Kapitel 50, das geht noch. Es ist kurz. So spricht der Herr, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eurer Sünden wegen seid ihr verkauft, und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Also, wie gesagt, Israel, die Ehefrau, bildlich gesprochen, Gottes im Alten Testament, war untreu. Gott war geschieden sozusagen. Aber er sagt, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Den gibt es nicht. Gott sagt seinem Volk im Wesentlichen, nicht ich habe euch entlassen, oder eure Mutter, um bei dem Bild zu bleiben, sondern sie hat mich verlassen. Sie ist mir untreu geworden. Deswegen seid ihr in Babel, deswegen seid ihr in der Verbannung. Nicht wegen mir, sondern wegen euch, Konsequenz eurer Entscheidungen. In Jesaja 59 wird er sagen, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und er ist nicht taub, dass er nicht hört, aber eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand antwortete. Ist etwa meine Hand zu kurz zur Erlösung oder ist in mir keine Kraft zu retten? Also Gott ist fähig zu retten. Das Problem ist, sie wollten nicht zu ihm kommen. Siehe, durch mein Drohen trocknete ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist und sie vor Durst sterben. Krasses Bild, Fische, die vor Durst sterben. Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihn ein Sacktuch als Kleidung an. Also Gericht hier und vielleicht sogar wörtlich, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Kam Finsternis über dieses Land. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten, sagt der Messias hier. Und das hat Jesus getan. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat Worte aufzurichten, auferbauende Worte. Und das sollte auch bei uns so sein, als seine Jünger. Paulus schreibt, dass wir nicht einander irgendwie niederreißen sollen mit unseren Worten, sondern dass wir einander erbauen sollen. Unsere Worte sollen Gnade geben, dem anderen Gnade geben. Und wie oft versagen wir da drin? Es ist viel einfacher abzulästern und den anderen hier runterzumachen, als ja, wirklich drüber zu beten und nachzudenken, okay, Gott, wie kann ich ein Wort der Gnade geben, ein Wort, das ihn auferbaut, das ihn geistig stärkt. Das ist, was wir tun wollen. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wissen, Jesus hat viel Zeit mit dem Vater verbracht, ist immer früh aufgestanden, oft als es noch dunkel war, ist auf den Berg gegangen oder sonst wohin, um zu hören. Das ist unser Vorbild. Ich bin kein Morgenmensch, mir fällt es schwer, früh aufzustehen. Aber es ist ein gutes Vorbild, ein gutes Muster, morgens den Herrn zu suchen, sein Wort aufzuschlagen, zu reden, mit ihm zu hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Das ist auch wichtig, dass wenn Gott zu uns spricht, dass wir auch bereit sind, das zu tun. Und Jesus hat es getan. Und vielleicht hier ist das Bild von dem Ohröffnen sogar das Bild von diesem Sklaven, der sich aus freiem Willen entschieden hat, lebenslang ein Sklave zu bleiben. Dem wurde das Ohr geöffnet, indem er hier so ein, ja, mit so einer Aale, Flinsel, würden wir sagen, gestochen hat, so ein Ohrring gestochen hat. Hier die Hingabe des Messias an den Vater. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Alle Zeit das, was ihm wohlgefällt. Er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist das Herz eines Jüngers. Und selbst als es sehr unangenehm war, das ist dann oft der Test, ne? Wenn alles einfach und easy ist, da kann jeder Jesus nachfolgen. Aber seht hier, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Jesus hat es für uns auf sich genommen. Wie wir wissen, er wurde gegeißelt, er wurde bespuckt, wurde geschmäht. Aber er ist nicht zurückgewichen, er ist nicht widerspenstig gewesen. Was für ein Vorbild, einen Vater zu ehren. Und wir wissen auch aus Hebräer 12, wegen der vor ihm liegenden Freude, hat er das alles nicht geachtet, sondern ging ans Kreuz für uns. Er hat die Schande nicht verachtet, weil er uns so sehr liebt, weil er den Vater liebt und weil er uns liebt. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Gott hilft uns immer, wenn wir seinen Willen tun wollen. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Und das ist ein Bild für Festigkeit. Jesus war beständig. Als er in Caesarea Philippi war, glaube ich, an einer Stelle hieß es, er richtete sein Angesicht fest nach Jerusalem. Jesus ging ganz bestimmt nach Jerusalem, ganz bestimmt an das Kreuz, um uns zu erlösen. Jetzt brauchen wir auch diese gebahnten Wege in unserem Herzen, wie es der Psalmist sagt. Wie Josua gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt euch aussuchen, wem ihr dienen wollt, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Punkt. Egal, was andere machen. Diese Bestimmtheit. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Also Jesus war natürlich absolut gerecht. Mit ihm kann niemand rechten. Er hat immer das Richtige getan. Er ist immer dem Vater gefolgt. Und er sagt, siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Kommt euch das bekannt vor? Da hat irgendwer ein Lied drüber geschrieben. Markus hat es vertont. Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie zerfressen. Also niemand kann gegen den Herrn bestehen. Wer ist es, der mich schuldig erklärt? Erinnert mich an Römer 8. Wer ist es, der uns verdamme? Jesus Christus ist es, der uns rechtfertigt. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Kann uns keiner schuldig erklären in Jesus. In Christus Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Sie werden zerfallen wie ein Kleid, die Mutter zerfrisst. Also ein Bild können nicht Bestand haben. Wie ein Kleid, das von der Mutter zerfressen wird. Na, wie gesagt, ein Kleid, das die Mutter zerfrisst. Das gibt es nicht gerne, es ist umgekehrt. Die Motten fressen das Kleid. So steht es auch hier. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Jesus. Der Knecht. Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Also genau dem Vorbild Jesu folgend. Wenn du in so einer Tunnelsituation lebst, wo gerade alles dunkel erscheint und alles finster ist und du nicht den Ausweg siehst, vertraue auf den Herrn und stütze dich auf deinen Gott. Siehe, alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet. Lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt, spricht ihr zu den Feinden. Von meiner Hand geschieht euch das, in Qualen sollt ihr da liegen. Also Gott ist siegreich. Sehen wir auch gerade in der Offenbarung, in den Kapiteln, die wir durchmachen. Gottes Gericht, da haben wir gelesen von Qualen und so weiter und so fort. Aber wer den Herrn fürchtet, der hat sein Licht. Du bist nie allein, egal wie schwer deine Situation ist. Und wer kann dich schuldig erklären? Niemand. Weil Jesus Christus hat dich gerechtfertigt. Und der Herr hilft mir. Das ist unsere Hoffnung. Wollt ihr noch was hinzufügen? Dann bete mal. Guter Gott, ich danke dir für dieses wunderbare Bild von Jesus und dem, was er für uns getan hat und den Heilsplan. Ich danke dir, dass wir Teil von diesen Heiden sein dürfen, die dich finden durften. Herr, dass wir Teil von deinem Volk sein dürfen, ist wunderbar. Das ist echt ein Vorrecht. Und ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du so bestimmt warst, uns zu erlösen, Herr, dass du alles auf dich genommen hast. Und Herr, stärk du uns, dass wir dir treu sind und dir nachfolgen, egal was. Füll uns mit deinem Heiligen Geist.